Zur 26. Ausgabe von Literamur begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Anne Berest ist im Theater, im Film und in der Literatur zu Hause. Nach dem Studium gründete sie die Theaterzeitschrift Porte Plume. Sie hat Filmrollen bekommen am Drehbuch für die erfolgreiche Fernsehserie Me Too, deren zweite Staffel im Oktober auf Arte startet, mitgeschrieben und mit ihrer Schwester, der Schriftstellerin Claire Berest, die Geschichte ihrer Urgroßmutter Gabrielle Buffet Picabier aufgearbeitet. 2021 erschien Ein Leben für die Avantgarde, die Geschichte von Gabrielle Buffet Picabier auf Deutsch. Gabrielle Buffet war Komponistin und Kunstkritikerin, die Ehefrau des Malers Francis Picabier, die Geliebte von Marcel Duchamp, eine enge Freundin von Igor Strawinsky und vielen anderen Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch im jüngsten Buch von Anne Berest, dem 4-Generationen-Roman Die Postkarte, spielt diese Urgroßmutter eine Rolle. Sie und ihre Tochter Jeanne Picabier schlossen sich dem Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer und die mit ihnen kooperierende Vichy-Regierung an. Kurz nach dem Erscheinen im Sommer 2021 kam La Carte Postale auf die Longlist für den Prix Goncourt. Der Roman wurde ein Bestseller in Frankreich. In den USA hat er einen enormen Erfolg unter jungen Romanistikstudenten, die den Goncourt Prize US eigens geschaffen haben, um die literarische Arbeit von Anne Berest zu ehren. Ich habe die 43 Jahre alte Autorin gebeten, als Einstieg in unser Gespräch den Beginn des Buches zu lesen.
Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons au réveil. Puis elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 cm de neige.
Meine Mutter hat sich die erste Zigarette des Tages angezündet, ihre liebste, die einem beim Aufwachen die Lunge verbrennt. Dann ist sie vors Haus gegangen, um die weiße Pracht zu bewundern, die das ganze Viertel bedeckte. In der Nacht waren mindestens 10 cm Schnee gefallen. Sie blieb trotz der Kälte lange draußen stehen, rauchend und die unwirkliche Stimmung genießend, die sich über ihren Garten gelegt hatte. Sie fand es schön, all dieses Nichts, diese Auslöschung der Farbe und der Linien. Plötzlich hörte sie ein Geräusch, das durch den Schnee gedämpft wurde. Der Briefträger hatte gerade die Post auf den Boden fallen lassen, unter den Briefkasten. Meine Mutter ging hin, um sie aufzuheben, und sah sich vor, wo sie mit den Hausschuhen hintrat, damit sie nicht ausrutschte. Die Zigarette noch im Mundwinkel, dicke Rauchwolken in die eisige Luft schickend, beeilte sie sich, wieder ins Haus zu kommen, um ihre kältetauben Finger aufzuwärmen. Sie warf einen schnellen Blick auf die verschiedenen Umschläge. Traditionelle Grußkarten, die meisten von ihren Studenten, eine Gasrechnung, etwas Werbung. Aber auch Briefe an meinen Vater. Die Kollegen vom CNRS und seine Doktoranden wünschten ihm alle ein frohes neues Jahr. Und da lag sie, in dieser vollkommen gewöhnlichen Januarpost. Die Postkarte. Sie hatte sich ganz unscheinbar zwischen die Umschläge gemogelt, so als hätte sie sich versteckt, um nicht aufzufallen. Was meine Mutter sofort stutzig machte, war die Schrift. Seltsam, unbeholfen, eine Handschrift, die sie noch nie gesehen hatte. Dann las sie die 4 Vornamen, die untereinander standen, wie eine Liste. Ephraim, Emma, Noemi, Jacques. Es waren die Vornamen ihrer Großeltern mütterlicherseits, ihrer Tante und ihres Onkels. Alle 4 waren 2 Jahre vor der Geburt meiner Mutter deportiert worden. Sie waren 1942 in Auschwitz gestorben. Und 61 Jahre später tauchten sie in unserem Briefkasten wieder auf. An diesem Montag, dem 6. Januar 2003.
Ces 4 prénoms, c'était ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les 4 avaient été déportés 2 ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942 et ils ressurgissaient dans notre boîte aux lettres 61 ans plus tard, ce lundi 6 janvier 2003.
Merci pour la lecture du début du roman.
Quelques lignes plus tard dans cet avant-propos.
Danke für das Lesen der ersten anderthalb Seiten Ihres Buches. Ein paar Zeilen weiter notieren Sie, dass die Postkarte Ihnen damals völlig egal war, die vier aufgeführten Namen aber Ihre Aufmerksamkeit weckte. 2003 wussten Sie so gut wie nichts über Ihre Vorfahren. Warum hat es dann noch so viele Jahre gebraucht, bis Sie mit den Nachforschungen zum Leben Ihrer Urgroßeltern und deren Kindern begonnen haben?
Grands-parents et leurs enfants.
En fait, en 2003, lorsque j'ai reçu la carte postale, j'avais 24 ans. J'étais très jeune. Et c'est un âge où on regarde l'avenir.
2003, als die Karte ankam, war ich 24 Jahre alt. Das ist das Alter, in dem man in die Zukunft schaut. Sie ist alles, was uns interessiert. Zu was für einer Persönlichkeit werde ich mich entwickeln? Was für eine Frau werde ich wohl sein und welchen Beruf werde ich ausüben? Es ist gesund, dass man sich in seiner Jugend nicht von der Vergangenheit absorbieren lässt und dass junge Erwachsene sich so völlig auf das Kommende ausrichten. Aber im Älterwerden gibt es plötzlich den Moment, da fragst du dich, woher du eigentlich kommst. Und die Vergangenheit erscheint dir plötzlich rätselhafter als die Zukunft. Und du fängst an, in der zurückliegenden Zeit nach Antworten zu suchen. Die Neugier wächst auch. Deshalb hat es so lange gedauert, bis ich mich wirklich mit dem, was die Postkarte für mein Leben bedeutet, beschäftigen konnte.
Donc c'est pour ça qu'en 2003, lorsque j'ai reçu la carte postale, je ne m'y suis pas intéressée. Il a fallu des années pour que j'aie envie de m'y pencher.
Was hat dann den Ausschlag gegeben für den Wunsch, einen wahren Roman zu schreiben?
Alors, je vais distinguer deux choses. Le moment où je décide de rechercher l'auteur de la carte postale et le moment où je décide d'en faire un livre.
Es gibt zwei entscheidende Momente. Den Augenblick, in dem ich beschließe, den Absender der Postkarte zu finden und den ein Buch zu schreiben. An dem Tag, als meine Tochter aus der Schule kam und meine Mutter fragte, ob sie Jüdin sei, habe ich beschlossen, den Absender der Postkarte zu suchen. Meine Mutter hat die Frage bejaht und ihr erklärt, dass jüdisch sein sich über die mütterliche Linie vererbt. Meine Tochter, die zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt war, hat ganz richtig gefolgert, dass sie dann auch Jüdin sei. Aber sie hat ein merkwürdiges Gesicht gezogen. Meiner Mutter fiel das auf und sie fragte, was los sei. Darauf antwortete meine Tochter, dass Juden an ihrer Schule nicht besonders beliebt seien. Meine Mutter war schockiert. Sie rief mich am selben Abend an und wollte unbedingt, dass ich den Direktor aufsuche und herausfinde, was da in der Schule abläuft und wer auf dem Schulhof antisemitische Bemerkungen macht. Zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich außerstande, dieses Problem anzugehen und zu regeln. Anstatt mich darum zu kümmern, kommt mir die Postkarte in den Sinn. 15 Jahre lang habe ich nicht an sie gedacht. Psychoanalytiker nennen so etwas Vermeidungsverhalten. Weil ihr Gehirn sich weigert, ein Problem zu lösen, schafft es ein anderes. Ich wollte den Konflikt in der Schule meines Kindes nicht angehen, weil es mir schrecklich Angst machte. Also habe ich ein schwer zu lösendes Problem geschaffen. Ich wollte den Absender der Postkarte finden.
Moi, je ne voulais pas résoudre le problème qui s'était passé à l'école avec ma fille, parce que ce problème me terrifiait. Donc, j'ai créé un autre problème très difficile qui était trouver l'auteur de la carte postale. Et donc, j'ai commencé à chercher.
Ich habe also zu recherchieren begonnen, ohne dabei überhaupt an ein Buch zu denken. Die Suche betraf ja mein eigenes Leben und das mache ich gewöhnlich nicht zum Sujet meiner Bücher. Ich fange also mit den Nachforschungen an und suche eines Tages mit meiner Mutter einen Privatdetektiv auf. Im Roman gehe ich alleine zu ihm. Dieses Treffen mit dem Detektiv war so dermaßen lustig. Wir dachten, wir seien in einem Film gelandet. Er kam aus dem Südwesten Frankreichs und sprach mit einem breiten Akzent. Wir haben so gelacht, als wir wieder auf der Straße waren. Tja, und dann habe ich mir gesagt, eigentlich gibt es hier doch alles, was man für einen Krimi braucht. Es gibt einen Privatdetektiv, Ich war bei einem Graphologen, der obendrein Jesus hieß, und ich habe diese rätselhafte Postkarte. Ich habe also angefangen, mir Notizen zu machen und beschlossen, die wahre Geschichte meiner Recherche zu schreiben. Anders als bei einem Krimi kannte ich das Ende nicht. Ich wusste nicht einmal, ob ich das Rätsel je lösen würde. Und das hat auch Angst gemacht.
Je ne connaissais pas la fin de mon livre. Et je ne savais même pas si j'allais trouver une fin à mon livre, si j'allais avoir la résolution. Donc c'était très angoissant.
Ce fait se transmet complètement en lisant.
Diese Spannung überträgt sich beim Lesen. Das ist ihnen wirklich gelungen. Man meint, die ganze Zeit dabei zu sein. Ihr Roman ist ja weitgehend autobiografisch. Sie verwenden echte Namen und erzählen im ersten Teil vom Alltagsleben ihrer Urgroßeltern und deren Kindern. Die Dialoge sind natürlich erfunden. Später führen sie uns an Orte, an denen ihre Familienmitglieder gelebt haben. Wir erfahren von Zweifeln, Ängsten, der Nervosität oder auch dem Unbehagen, wenn ein neues Dokument gefunden wird. Worin bestand für Sie die Herausforderung als Erzählerin, die ja zu jedem Zeitpunkt persönlich involviert war?
Pour vous-même, quel était le défi le plus grand en tant que narratrice qui était toujours personnellement impliquée d'organiser tout ce matériel? Parce que c'est énorme, c'est quand même un gros livre.
Ce livre, souvent, je me suis dit que je n'allais pas réussir à l'écrire.
Ich habe oft gedacht, dass ich es nicht schaffe, dieses Buch zu schreiben, dass es einfach eine Nummer zu groß für mich wäre. Es kam mir so vor, als würde ich einen gigantischen Berg besteigen und den Gipfel niemals erreichen. Es gab wirklich Momente, in denen ich an der Aufgabe verzweifelt bin. Das Ganze zu strukturieren war das Schwierigste, denn es gibt zwei Zeitachsen. Die gegenwärtige, in der die Recherche abläuft, und die vergangene, in der ich eine Familiensaga entfalte. Mit diesen zwei Chronologien umzugehen, das war schwierig. Ich habe viel ausprobiert und 250 Seiten gestrichen, damit die Leser nicht den Überblick verlieren. Das war schwer.
Qui est comme une saga historique familiale.
Oui, ça fait 100 ans. Voilà. C'est tout un siècle.
Et donc ces deux chronologies, c'était très compliqué et j'ai essayé tellement de possibilités, de structures possibles. Mais il faut savoir que j'ai coupé 250 pages du livre pour que le lecteur ne s'y perde pas. C'était très difficile.
J'avais dit qu'on parcourt tout un siècle avec vous, vous racontez l'histoire de vos ancêtres, le passage de Moscou à Riga, puis l'émigration.
Man durchquert in ihrem Buch ein ganzes Jahrhundert. Da sind die Vorfahren, die von Moskau über Riga nach Palästina und schließlich nach Frankreich emigrieren. Sie kommen zwischen den zwei Weltkriegen an. Sie erzählen die Geschichte, die zur Deportation der vier auf der Postkarte genannten Familienmitglieder führte. Und den Weg ihrer Großmutter in den Widerstand, das Leben im Versteck und die Zeit des vergeblichen Wartens auf die Rückkehr von Angehörigen. Die Weitsicht ihres Ururgroßvaters, des Patriarchen der Familie Rabinowitsch, hat mich berührt. Er ahnte genau, welche Gefahr für Juden in Russland und Europa aufzog. Ihr Urgroßvater Ephraim, der als Ingenieur viele Patente entwickelte, ersehnte die französische Staatsangehörigkeit so sehr. Und die Weigerung des französischen Staates, die Mitschuld an der Deportation von Juden in Frankreich anzuerkennen, ist schlicht schockierend. Die in den Lagern Ermordeten wurden offiziell zunächst als nicht zurückgekehrt bezeichnet, dann als verschwunden und schließlich als gestorben auf französischem Boden. Das offiziell festgehaltene Todesdatum ist der Tag, an dem sie Frankreich in einem Deportationszug verlassen haben. Werfen Sie Anberes der politischen Klasse und der Gesellschaft vor, diese Lüge lange toleriert und so den Überlebenden ihren Status als Opfer verweigert zu haben?
Est-ce que vous en voulez à la classe politique et à la société d'avoir longtemps toléré a, et peut-être voulu, que les Juifs ne soient pas reconnus en tant que victimes.
Alors, moi, je n'en veux pas à cette classe politique parce que je suis née bien après.
Ich werfe der politischen Klasse nichts vor, weil ich so viele Jahre nach dem Kriegsende geboren wurde. Dass Frankreich Verantwortung für die Deportation von Juden übernehmen musste, habe ich als junger Mensch entdeckt. Ich bin in einem Land groß geworden, das dabei war, seinen Gedenkaufgaben nachzukommen. 1985, 86 hatte Claude Lanzmann seinen Dokumentarfilm Shoah fertiggeschnitten und gezeigt. Das hat etwas bewegt. Auch Präsident Jacques Chiracs Rede 1995, als er Frankreichs Schuld öffentlich eingesteht, ist eine Wegmarke. Ende der 1980er Jahre ist dann die Matteoli-Kommission eingesetzt worden, die es jüdischen Familien erlaubte, Wiedergutmachung zu verlangen. Ich bin da noch sehr jung und mir war nicht bewusst, dass all diese Schritte sehr spät getan wurden. Erst beim Schreiben ist mir das Ausmaß dieses französischen Unbehagens angesichts der Juden, die im Staatsgebiet gelebt hatten, klar geworden. Ob meine Mutter dem französischen Staat Vorwürfe machte, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht für sie sprechen. Aber diese Selbstverleugnung und die Weigerung, die Dinge genau zu betrachten, haben bei ihr bestimmt ein sehr unangenehmes Gefühl hinterlassen. Es bereitete ihr mehr Unbehagen als Wut.
C'est difficile de répondre à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une sensation très désagréable. Je dirais que c'était plus désagréable que provoquant une colère chez elle.
Il faut aussi parler de la lignée paternelle. Votre arrière-grand-père Francis Picabia apparaît comme un égocentrique qui refuse d'assumer son rôle de père.
Die Vaterlinie, über die müssen wir auch noch sprechen. Ihr Urgroßvater Francis Picabia erscheint als wenig verantwortungsbewusster Egozentriker. Ihre Urgroßmutter Gabrielle Buffet-Picabia interessierte sich auch eher wenig für ihre vier Kinder, aber während des Krieges schloss sie sich dem Widerstand an und schmuggelte zusammen mit ihrer Tochter Janine ihre Großmutter Miriam im Kofferraum ihres Autos in die unbesetzte Zone. Auch den deutschen Künstler Hans Arp, mit dem Gabrielle befreundet war. Und dann ist da noch Noémie, die jüngere Schwester ihrer Großmutter. Sie träumte davon, Schriftstellerin zu werden. Sie, Anne Berest und ihre Schwester Claire haben diesen Weg dann sehr viel später eingeschlagen.
Et que Anne, vous et Claire, vous êtes devenues écrivaine.
En effet, donc ce personnage de Noémie, qui est la jeune femme qu'on voit sur la couverture du livre, elle a 19 ans sur cette photographie. Cette photographie a été prise quelques semaines avant sa déportation et avant son assassinat.
Ja, tatsächlich. Noémie ist die junge Frau, deren Gesicht man auf dem Buchcover sieht. Als das Foto aufgenommen wurde, war sie 19 Jahre alt. Es war ein paar Wochen vor ihrer Deportation und ihrer Ermordung. Noémie träumte davon, Schriftstellerin zu werden. Sie hatte angefangen, Gedichte zu schreiben, kleine Theaterstücke, einen Roman. Sie führte Tagebuch. Aber davon wusste ich nichts, als ich mit meinen Nachforschungen begann. Es kam erst heraus, als ich Papiere wiederfand. Es hat mich verwirrt, dass es in meiner Familie eine junge Frau mit diesen Ambitionen gab. Und zwei Generationen später verwirklichen meine Schwester und ich diesen Wunsch. Es war, als würden wir einen Faden wieder aufnehmen, der abgeschnitten wurde. Das hat mich sehr aufgewühlt. So viele ermordete Menschen hätten Bücher schreiben, Bilder malen und Musik komponieren wollen. Ohne die Shoah wäre die Kunstgeschichte eine andere. Vielleicht haben wir, die dritte Generation, deshalb ein solches Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck, weil wir insgeheim hoffen, diese Leerstelle wieder zu füllen.
La troisième génération, nous avons une telle soif de création et d'écriture et de si nous sommes si attirés par les métiers artistiques, c'est peut-être qu'au fond nous rêvons inconsciemment de réparer ce manque.
Sie zitieren aus Briefwechseln mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Es ist sehr schön zu sehen, dass es zwischen ihnen und Claire keine Rivalität gibt. In einem Brief sagt ihre Schwester, dass sie diejenige sind, die Sachen erledigt und Lösungen findet. Und schließlich sind es ja auch sie gewesen, die dieses Buch geschrieben haben. Das wird sehr neidlos anerkannt.
C'est vrai que donc ma sœur et moi nous sommes toutes les deux écrivaines, ce qui est assez rare dans une fratrie.
Es stimmt. Meine Schwester und ich sind beide Schriftstellerinnen geworden. Und das kommt unter Geschwistern eher selten vor. Der Altersunterschied zwischen Claire und mir ist genauso groß wie der zwischen meiner Großmutter und Noémie. Man fühlt sich gespiegelt. Geschwister zu haben ist keine einfache Sache. Für niemanden. Es fällt nicht leicht, die Aufmerksamkeit der Eltern zu teilen, zu akzeptieren, dass der oder die andere vielleicht manchmal mehr gemocht werden. Und doch ist Geschwisterlichkeit, ist Schwesternheit etwas Wunderbares. Mit meiner jüngeren Schwester das Buch über unsere Urgroßmutter Gabrielle Buffet-Picabia zu schreiben, war das Schönste und Mitreißendste, was ich bisher erlebt habe. Es war, als spielten wir wieder wie zu der Zeit, als wir noch Kinder waren. Diese kindliche Freude am Spiel wiederzufinden, war großartig. Deshalb wollte ich, dass meine Schwester in die Postkarte vorkommt. Und ich habe sie um ihr Einverständnis gebeten, aus unserem Briefwechsel zu zitieren.
Et donc c'est pour ça que je voulais qu'elle soit présente dans le livre. Et c'est pour ça que je lui ai demandé si elle acceptait que je reproduise un échange épistolaire entre elle et moi.
Est-ce que toute la recherche de vos origines familiales haben die jahrelangen Nachforschungen und die Suche nach einer literarischen Form ihr Leben verändert?
Sûr. C'était pas la peine de l'écrire. Un livre doit vous transformer. Et ce livre évidemment très particulier dans ma vie, il m'a transformé à beaucoup d'endroits.
Ja, natürlich. Wenn man sich nach dem Schreiben immer noch so sieht wie vor dem, dann war es die Anstrengung nicht wert. Ein Buch muss einen verändern. Am deutlichsten hat sich das Schreiben dieses Buchs auf mein Verhältnis zum Judentum ausgewirkt. Ich hatte mich vorher nicht getraut, zu sagen, dass ich Jüdin bin, denn ich wusste gar nicht, was es für mich bedeutet. Dieses Buch beschreibt auch die Etappen eines Initiationsweges und die Suche nach dem Sinn des Wortes Jude. Heute stehe ich dazu, Jüdin zu sein. Ich kann sagen, was es mir bedeutet.
Et aujourd'hui, je peux dire que je suis juive et pourquoi je le suis et ce que cela signifie pour moi. Donc oui, ça fait une grande différence.
Vous dites que vous avez eu besoin, ou mis 40 ans pour pouvoir résumer votre identité en disant.
In ihrem Buch Anberest adressieren Sie auch einen Brief an eine Frau, die Sie bei einem Pessach-Essen fortwährend bloßzustellen versucht und die meint, sagen zu können, wer jüdisch ist und wer nicht.
J'ai beaucoup aimé comment vous décrivez le malaise autour de la table et la réponse tardive pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de juger et de dire, de décréter qu'il est juif ou assez bon juif ou non. Ouais.
Dans le livre, il y a deux dîners de Pessah. Un dîner en 1919 en Russie, et un dîner 100 ans plus tard à Paris. Et c'est très important, ces deux dîners de Pessah, parce que Pessah est une fête, donc c'est la Pâque juive. C'est,
Im Buch erzähle ich von zwei rituellen Pessach-Abenden. Ein Pessach-Essen findet 1919 in Russland statt und eins 100 Jahre später in Paris. Zu Pessach wird an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnert. Moses führt die Juden aus der Sklaverei, um ein Volk zu begründen. Zu Pessach sitzt man rund um den Tisch. Es werden Fragen gestellt und Antworten gegeben. Eine der immer wiederkehrenden Fragen lautet: Sollen wir bleiben oder gehen? Sind wir in Gefahr? Was sollen wir tun? Ich erzähle, wie ich am Tisch von einer Frau provoziert werde, die ganz offensichtlich um die Aufmerksamkeit meines Freundes buhlte. Sie beobachtete mich die ganze Zeit und mokiert sich, weil ich nicht weiß, wie man die Haggadah liest. Ich halte das Buch falsch herum. Ich habe einfach keine Ahnung von jüdischen Gebräuchen. Zu Hause habe ich nichts über den jüdischen Glauben gelernt. Und diese Frau nutzt das aus und haut in diese Kerbe, indem sie mir ins Gesicht sagt, du bist keine echte Jüdin. Das hat mich natürlich getroffen. Was einen verletzt, zwingt einen aber auch zum Nachdenken. Und ich musste mich fragen, da ich nicht gläubig bin, ich die Haggadah nicht lesen kann und nicht weiß, wie man einen Seder ausrichtet und leitet, warum bin ich dann trotzdem jüdisch?
Donc cette femme qui m'a provoqué, elle m'a blessé, mais elle m'a fait avancer.
Anberests Die Postkarte ist ein Meisterwerk biografischer Erzählkunst. Erschienen ist der Roman bei Grasset und auf Deutsch im Berlin Verlag. Übertragen haben die über 500 Seiten Michaela Messner und Amelie Thoma. Die Übersetzung des Gesprächs mit Anberest hat Luisa Sach gelesen. Nicolas Denis gehört zu den besten Übersetzerinnen französischer Literatur. 2022 hat sie zudem ihr Debüt als Autorin gegeben. Ihre Arbeit und ihrem Roman Die Tanten ist meine nächste Podcast-Folge gewidmet. Diesen Literaturtipp habe ich von Nicolas Denis bekommen.
Das Buch, das ich vorstellen möchte, das ich selber übersetzt habe, ist Quallen haben keine Ohren, das im September bei Suhrkamp erscheint, von einer jungen Autorin Adele Rosenfeld oder Rosenfeld, die selber hörgeschädigt ist oder hörbeeinträchtigt und deren Protagonistin Louise uns im Laufe des Buchs erfahrbar macht, welche Fragen sie beschäftigen, nämlich vor allem soll sie sich ein Implantat einsetzen lassen, um ihren Hörverlust auszugleichen. Und man kommt ihr sehr nahe dabei, also sie versucht gegeneinander abzuwägen, was sie damit einbüßen würde, also gerade an sinnlicher Wahrnehmung, weil natürlich dieser Hörverlust ausgeglichen wird durch zum Beispiel verstärktes Sehvermögen, das ihr beim Lippenlesen zugutekommt, aber auch durch intensiver wahrgenommene Gerüche. Also es ist eine ganze Zeit ein Austarieren zwischen den verschiedenen Optionen. Wie sie sich dann letztendlich entscheidet, verrate ich nicht. Und es ist ein sehr, sehr, sehr sprachschönes Debüt, weil wir die ganze Zeit eben versuchen, nachzuempfinden, wie sie hört. Also sie versucht sich durch das Lippenlesen eben durch die Welt zu bewegen, nicht durch Gebärdensprache und verhört sich natürlich ständig und verhört sich zunehmend und verhört sich, wenn zum Beispiel eine Wolke aufkommt, am Himmel steht und ein Schatten auf die Lippen ihres Gegenüberfällt. Und es ist auch als Übersetzerin natürlich sehr, sehr fordernd und aber auch sehr lustvoll gewesen, diesen Verhörern nachzuhören und diesem klanglichen Aspekt der Sprache nochmal ganz anders auf die Spur zu kommen. Also ich kann es empfehlen, sowohl inhaltlich, weil es eben um diese Einschränkung geht und natürlich auch sprachlich.
Der von Nicolas Denis ins Deutsche übersetzte Debütroman der Französin Adele Rosenfeld steht auf der Longlist für den Prix Première. Mit diesem Preis werden erste Veröffentlichungen frankophoner Autorinnen oder Autoren sowie ihre Übersetzer ausgezeichnet. Die Shortlist mit 3 Buchtiteln wird im September vom Deutsch-Französischen Kulturinstitut in Tübingen bekannt gegeben. Und das war die 26. Folge von Literamour. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.